Ich möchte euch mal ein Bild zeigen. Ja, vielleicht kennst du ein oder andere schon. Guck mal, ja. Vielleicht kennst du ein oder andere schon. Sieht man sich gerne mal an, ne? Hübsche junge Frau mit Krönchen. Wahrscheinlich eine Prinzessin oder sowas, ja, was jedes Mädchen oder junge Frau sein will. Und da habe ich noch ein zweites Bild dazu. Das ist ihre Großmutter. Na? Das ist die Großmutter. Also da gibt es nicht viel Ähnlichkeit, könnte man sagen. Ne? Der Zahn der Zeit hält vor niemanden an. Aber das täuscht ein bisschen, dass es keine Ähnlichkeit gibt. Ich habe mal noch ein Bild. Ja? Erstaunlich, oder? Das mache ich jetzt eine halbe Stunde, bis wir alle in Trance sind. Ja, das ist ein Phänomen, ja. Und zwar heißt das Phänomen optische Täuschung. Ja, also unser Gehirn sucht immer nach Lösungen, ja, die uns vertraut sind und manipuliert uns auch ein bisschen, ja, was dann die wahrscheinlichste Lösung ist und zeigt das. Und die Frage ist immer, aus welchem Blickwinkel betrachte ich denn etwas? Aus welchem Blickwinkel? Ja, also wenn man sich auf den Kopf gestellt hätte, hätte man in der jungen Frau schon die Oma gesehen, ne? Und da gibt es auch noch andere Beispiele bei sowas hier, ne? Und ich habe mich nun gefragt, ob dieses Phänomen, also etwas in seiner Bedeutung je nach Blickwinkel wahrzunehmen, ob es das auch bei anderen Dingen gibt, nicht nur beim Sehen, sondern auch in anderen Bereichen. Ja, zum Beispiel bei der Bedeutung von Ereignissen. Und da bietet sich natürlich jetzt, da wir ja am Ende des Advents stehen, kurz vor Weihnachten, mal an, darüber nachzudenken, wie denn das hier ist bei Weihnachten. Ja, ob vielleicht der Blickwinkel, was damit zu tun hat, wie ich das sehe und bewerte und erkenne. Ja, die Frage ist, gibt es aufgrund der unterschiedlichen Blickwinkel so viele unterschiedliche Bewertungen, um was es eigentlich bei Weihnachten, bei der Adventszeit geht? Ich weiß noch, zu DDR-Zeiten, da sollte ja dieser Begriff Weihnachten gar nicht auftauchen. Ja, da hieß ja das alles Jahresendfest, könnt ihr euch noch erinnern. Da gab es keine Engel, da gab es Jahresendfiguren mit Flügeln. Ja, das war ein bisschen lächerlich, aber es war wirklich so. Und heute gibt es natürlich auch ganz viele Bedeutungen, ja, die so in die Adventszeit, in Weihnachten hineingelegt werden. Das Jahresende spielt immer noch eine Rolle, ne? Aber wenn man mal so in die Medien guckt und so, was so landläufig dann genannt wird, dann heißt es Fest der Liebe. Ne? Weihnachten, das Fest der Liebe, das Fest der Familie, das Fest des Friedens, ist ja auch nicht unwichtig, ne? Das Fest der Geschenke. Und man könnte noch vom Kaufrausch reden, vom Glühwein und so weiter. Alles eine Frage des Blickwinkels. Frage ist, welcher ist denn der richtige Blickwinkel? Und ich habe so gedacht, das ist ja dieses Wochenende so ganz wichtig geworden auch. Ne? Also wir haben alle die Bilder gesehen aus Magdeburg, ja, wo Menschen so ihr Advent gefeiert haben, wie sie es eben so feiern, ne? Vom Advent zum Weihnachtsmarkt und so weiter. Und dann passiert sowas, mit dem niemand rechnet. Und die Zeit ist abgelaufen, unter Umständen. Ja, der richtige Blickwinkel entscheidet manchmal ganz schnell über ewiges Leben oder ewigen Tod. Ich bin bei dieser ganzen Frage auf einen Mann gestoßen aus dem Evangelium von Lukas, der eine ganz eigene Sicht auf diese Ereignisse hat, nämlich bei Simeon. Ja, eigentlich gehört er ja auch irgendwie zur zumindest späten Weihnachtsgeschichte, kommt immer irgendwie zu kurz, finde ich. Ja, Simeon. Und wir lesen über ihn im Lukas-Evangelium Kapitel 2 ab Vers 25. Ja, wer seine Bibel mit hat, kann sie gerne aufschlagen. Ich habe den Text ja auch mit. Damals wohnte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er lebte nach Gottes Willen, hatte Ehrfurcht vor ihm und wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Der Heilige Geist ruhte auf Simeon und durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus, den vom Herrn gesandten Retter, gesehen hätte. Vom Heiligen Geist geführt, war er an diesem Tag in den Tempel gegangen. Als Maria und Josef ihr Kind hereinbrachten, um es, wie im Gesetz vorgeschrieben, Gott zu weihen, nahm Simeon Jesus in seine Arme und lobte Gott: Herr, du hast dein Wort gehalten, jetzt kann ich, dein Diener, in Frieden sterben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, du hast uns Rettung gebracht, die ganze Welt wird es erfahren. Dein Licht erleuchtet alle Völker und deinem Volk Israel bringt es Größe und Herrlichkeit. Ich habe mir diesen Text mal öfter, länger, konzentriert mal so angeschaut, durchgelesen. Weil ich wollte, also welche Überschrift würde ich denn da über diesen Text so setzen? Ja, das ist manchmal gut, das mal wieder zusammenzufassen, so diese zentrale Aussage. Und habe da nachgedacht und war eigentlich am Ende ganz erstaunt, ja, was mich da so bewegt hat. Und da habe ich so diese Überschrift gefunden oder diese Schlagzeile, Weihnachten, das Fest des Heiligen Geistes. Weihnachten, das Fest des Heiligen Geistes. Das klingt jetzt ein bisschen nach Pfingsten, oder? Ja, das verbindet mir natürlich viel mehr mit Heiligen Geist. Ne, Weihnachten ist für uns dann eher so Tannenbaum, Kerzenlicht, Räuchermännel oder Rachermannel, habe ich gelernt. Ne? Oder auch Stollen, Plätzchen und so. Ne, das ist für uns Weihnachten, Heiliger Geist. Ja, eher nicht, aber vor all diesen Dingen, die wir mit Weihnachten verbinden, da ist in dem Text nichts aufgetaucht, ne? Oder? Haben nirgendwo Tannenbaum gelesen. Vielmehr wird in diesem gelesenen Abschnitt, also was wir miteinander betrachtet haben, sehr auffällig, häufig vom Heiligen Geist gesprochen. Ja, und eins ist ja auf jeden Fall klar, ne? Ohne den Heiligen Geist gäbe es gar kein Weihnachten, stimmt's? Wenn der Heilige Geist nicht Maria überschattet hätte, wäre Jesus ja nicht geboren. Also vielleicht stimmt mir das ein bisschen zu, ne? Weihnachten, das Fest des Heiligen Geistes. Aber mit der, sag ich mal, mit dieser Überschattung von Maria, mit der Zeugung von Jesus ist das Wirken des Heiligen Geistes Weihnachten nicht vorbei, sondern es fängt eigentlich erst so richtig an. Und das wollen wir mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und da wollen wir uns einmal Simeon anschauen. Ja, wer war der überhaupt? Und er wird ja ganz allgemein so beschrieben. Ja, nach der Elberfelder, da steht da, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Das ist was Tolles, oder? Ein Mensch. Ja, mit Namen. Das klingt ja erstmal nach gar nichts Besonderem, ne? Ein Mensch in einer Großstadt. Kennt ihr euch aus, ne? Chemnitz, Großstadt. Ein Mensch in einer Großstadt. Simeon war kein Held. Er war kein Prominenter. Keiner, nach dem er sich vielleicht nochmal umschauen würde, sondern, also, das ist was Besonderes. Aber ein Mensch unter vielen zu sein, das bedeutet ja auch, seine ganz eigene Geschichte zu haben, so wie wir alle auch unsere ganz eigene Geschichte haben. Ja, wir haben Wünsche, Sehnsüchte, Ziele, so wie Simeon das auch hatte. Und so wie ihn Gott geschaffen und die Umstände ihn geprägt haben auch. So einer wie wir, mit dem man sich identifizieren kann, von dem gilt, das könnte ich sein, ein Mensch unter vielen. Und doch sieht Gott ihn. Gott ist Simeon nicht egal. Für solche Menschen wie Simeon hat Gott sich aufgemacht, um in seinem Sohn zu kommen und um ihn zu retten. Stimmt's? Solche Menschen wie Simeon. Ein Mensch ist nicht wenig in Gottes Augen. Wir sind nicht wenig. Simeon damals in Jerusalem und, so will ich es mal daraus schließen, wir hier in Chemnitz, sind es unserem Schöpfer wert, dass er uns begegnen will. Das ist zuerst einmal Weihnachten, ne, nehmen die Adventszeit mal dazu. Gott will mir, Gott will dir begegnen, so wie er Simeon begegnen wollte. Und davon, ne, also dass das mal so ein ganz besonderes Fest werden würde, das wusste Simeon natürlich noch nicht. Ja, für ihn war das ein ganz normaler Tag erstmal. Ich habe da mal einen ausgedachten Dialog zwischen Josef und Maria gelesen. Da fragt Josef, sag mal Maria, wann wird denn unser Baby endlich geboren werden? Und Maria antwortet, ich glaube so um Weihnachten rum. Ja, also für Simeon war das eigentlich ein ganz normaler Tag. Ja, es gab ja dieses Fest noch nicht. Und so wird uns Simeon auch vorgestellt als einer von vielen an einem ganz normalen Tag. Allerdings erfahren wir von ihm noch etwas mehr. Etwas zeichnete ihn nämlich aus. Wir haben gelesen, dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Das wird über Simeon gesagt. Gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Das ist schon eine Aussage des Wortes Gottes über einen Menschen, finde ich. Ja, der Ausdruck beschreibt sicher eine alttestamentliche Frömmigkeit, ja, ganz positiv gemeint auch. Ja, da schwingt etwas von Demut und Hingabe mit, denn gerecht und gottesfürchtig, das war man nicht einfach nur, weil man das Gesetz einfach abgehakt hat. Ja, dieser Ausdruck spricht von einer Hingabe an Gott, von einem Aufsehen und Erwarten von ihm. Und es ist auch ergänzt, er wartete auf den Trost Israels. Bisher Simeon war nicht fertig mit Gott und hat gesagt, okay, ich habe meine Vorstellung, wie das zu laufen hat. Ich gucke mir an, was sagen die Rabbinen und das mache ich alles. Und dann, wenn ich das alles erledigt habe, dann kümmere ich mich um meine eigenen Sachen. Viele gehen ja mit Religion oder mit Glauben so um, aber Simeon nicht. Das Warten, diese innere Sehnsucht, das Handeln Gottes zu erleben, von Gott etwas Tiefgreifendes zu erfahren, das machte das Besondere an ihm aus. Und das unterschied ihn von der Masse der Menschen damals, offensichtlich. Und das zeigt sich, wenn wir beispielhaft mal drei der wichtigsten Gruppen in der Bevölkerung damals anschauen. Da gab es die Sadduzäer, sind ja bekannt, die waren der Meinung, ja, durch Anpassung an moderne Zeiten ließ sich das Leben verbessern. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die arbeiteten die Gesetze ab und fieselten dann bis ins Kleinste aus, wie das auszusehen hat, damit Gott sie am Ende belohnt, ja, damit sie dann von Gott den Lohn bekommen. Und als drittes die Zeloten, ja, die Messerhelden, ja, die Rebellen, die dachten, nur wenn sie selbst für ihre Rechte eintreten, ja, und sei es mit Gewalt, dann würde Gott ihnen helfen. Die Frage ist, stehen sie im Fokus der Verheißung, Anpassung, Gesetzlichkeit, Selbsthilfe? Sind das die, die in der Verheißung Gottes stehen? Nein. Nur der Mensch Simeon, was übrigens hören heißt, leuchtet unter der Masse der anderen Menschen heraus. Auch wir sind ja Teil der Menschheit heute, einer Menschheit, die ganz verschiedene Ansichten und Antworten auf Lebensfragen hat. Die Frage ist, schließen wir uns ihnen an, passen wir uns an, lassen wir uns von ihnen prägen, machen wir uns unsere eigenen Gedanken? Oder sind wir heute die, die von Gott erwarten, dass er handelt, dass er verändert, dass er rettet? Also sind wir heute Simeon. Gott lässt solche Hingabe, die von ihm alles erwartet, nicht unbeantwortet. Wir lesen von einer weiteren Besonderheit des Simeon, die aus seiner Glaubenshaltung kommt. Der Heilige Geist war auf ihm. So ist es gesagt. Der Heilige Geist war auf ihm. Auch das ist noch relativ alttestamentlich ausgedrückt und zu verstehen. Ja, im Alten Testament konnte der Geist ganz punktuell auf Menschen kommen. Ja, das Neue Testament spricht da eher vom Erfüllen. Das Alte Testament vom auf den Menschen kommen. Es ist in jedem Fall ein Ausdruck einer besonderen Beziehung von Gott zu Simeon. Ja, Simeon war bereit, sein Leben in Gottes Hände zu legen und Gott verbindet sich mit ihm. Ja, da baut er eine Brücke mit dem Heiligen Geist, der war auf ihm. Und wir können das heute auch erleben, sogar noch in viel höherem Maß als Simeon damals. Denn Gott hat nun den Geist ausgegossen. Das ist ja gesagt, der Geist ist ausgegossen. Ja, sodass jeder, der sich dem Geist öffnet, damit erfüllt werden kann und mit und aus ihm leben wird. Simeon ist also ein gutes Vorbild mit seiner Erwartung, mit seiner Lebensausrichtung. Er zeigt uns, Gott wird unser Suchen nicht unbeantwortet lassen. Gott neigt sich dem zu, der ihm vertraut und sorgt für ihn. So sehen wir das bei Simeon. Dreimal in diesen wenigen Sätzen, die wir gelesen haben, ist vom Heiligen Geist die Rede. Er war auf ihm, er sprach ihm eine Lebensvision zu und er führte ihn. Und weil Simeon vertraute, bekommt er von ihm einen Zuspruch. Ja, das ist diese Lebensvision. Du wirst das zu sehen bekommen, nachdem du dich so sehr sehnst. Du wirst das zu sehen bekommen, wonach du dich so sehr sehnst. Nun muss man wissen, dass es also beim Simeon nicht um eine Erwartung einer persönlichen Situation ging oder so, also ich möchte bequem leben oder so, sondern Simeon litt unter dem geistlichen Zustand des Gottesvolkes seiner Zeit. Er war erschüttert, dass die Schere zwischen Realität und Verheißung so weit auseinanderklaffte. Da gab es die wunderbaren Verheißungen, die Gott einem erneuerten Israel gegeben hatte. Aber um sich herum, das sah er Unfreiheit, Rechthaberei, Stolz und Gewalt. Und er sehnte sich also nicht persönlich nach einem besseren Leben, sondern danach, dass das Reich Gottes endlich käme, dass endlich die Verheißung, die Gott ausgesprochen hat, sich erfüllen würde. Das war seine Sehnsucht. Er stellte also seine Lebenshoffnungen ganz in die Absicht Gottes hinein. Und diese Erfüllung wird ihm durch den Heiligen Geist zugesprochen. Du wirst sehen, wie es beginnt. Daran hat er ein Leben lang festgehalten. Ja, wir wissen nicht viel über das Alter von Simeon und wie lange es her war, dass er diese Verheißung bekommen hatte. Ja, aus dem Zusammenhang, ja, er sagt ja, ich kann jetzt sterben, könnte man annehmen, er war schon älter, als er diese Worte sprach und diese Verheißung schon ein bisschen her war. Und wir wissen ja von Abraham, ne, also dass zwischen Verheißung und Erfüllung wirklich lange Zeit liegen kann. Ne? Das sehen wir an anderen Stellen. Und Abraham hat ja da seine Krisen gehabt, auch das wissen wir. Und vielleicht hat auch Simeon Krisen gehabt, wie wir vielleicht alle, ja, wenn wir die Verheißungen Gottes anschauen. Aber immer noch ist diese Verheißung, diese Lebensvision, die Gott ihm gegeben hat, präsent in ihm, ja, sie brennt in ihm und er sehnt sich immer noch nach dieser Erfüllung. Ja, manchmal ist es so, wenn wir so eine Verheißung haben, so eine Erwartung, ne, und dann dauert das und dann dauert das und dann dauert das, dann schieben sich andere Dinge davor. Ne. So, bei Simeon war das nicht so. Seine Erwartung war lebendig. Gott, wo bist du? Ja, handle doch jetzt. Und es ist eine Frage auch an uns. Glauben wir an die Zusagen Gottes für unser Leben? Haben wir sowas überhaupt gehört? Haben wir Gott denn mal gefragt, was hast du denn für mein Leben? Was ist denn dein Plan für mein Leben? Was gibst du mir mit? Auf was darf ich warten? Auf was darf ich hoffen? Und sind wir dann mit unserem Leben und unserem Sehnen, unseren Sehnsüchten im Einklang mit Gottes Wollen? Oder nach was sehen wir uns? Sehnen wir uns wie Simeon danach, dass Gottes Reich sich offenbart? Ist das unser Lebensantrieb? Ja, dann wird uns der Herr auch dahin führen können. Und so ist mal eine Frage, hörst du die Stimme Gottes in deinem Leben? Ja, höre ich die Stimme Gottes in meinem Leben? Das ist eine Frage. Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass Gott spricht. Gott spricht. Die Frage ist, hören wir es? Wir durften es ja im Bibelforum mal wieder auch mit diesem Gleichnis von dem guten Hirten beschäftigen, das Jesus ja auf sich bezieht. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht. Das Entscheidende dabei ist ja, dass Jesus ruft und dass die Seinen ihn hören und ihm folgen, weil sie genau diese Stimme unterscheiden können, ne? Diese Sensibilität haben durch den Heiligen Geist, dass sie wissen, wer ruft und wem folge ich. Wir dürfen wissen, wenn der Heilige Geist ruft, wenn Gott ruft, dann ist es das Beste für unser Leben und wenn wir dann auch unserem Weg auch gehen mit ihm. Und Simeon erlebt das ganz praktisch. Ja, er ist ja verbunden mit Gott. Wir lesen, er kam durch den Geist in den Tempel. Er kam durch den Geist in den Tempel. Wisst ihr, der Tempel war ja damals ein äußerst gefragter Ort. Riesending, ja, war noch nicht alt. Herodes hatte ihn ein paar Jahre vorher erst fertiggestellt. Ja, es gibt ja da, wir fahren ja nächstes Jahr hin nach Reichenbach, da gibt es ja so ein Modell von dem Tempel. Ein Riesending, prachtvoll, weißer Marmor. Ne, tolles Ding. Und wir wissen durch die Evangelien, dass dort jeden Tag unglaublich was los war, nicht nur an den hohen Feiertagen. Ne? Also die Juden aus aller Welt kamen da hin und haben da geopfert und gingen da in großer Zahl ein und aus. Die Priester hatten den ganzen Tag zu tun, die Opfer für die Dank- und Bußwilligen da zu bringen. Ja, die Viehhändler, Geldwechsler waren da unterwegs. Ne? Wir kennen das ein bisschen von der Austreibungsgeschichte, was da los war. Ne? War eher wie ein Rummel dort im Tempel. Also da war was los. Und es war sicher kein seltener Fall, dass Simeon, der eine enge Beziehung zu Gott hat, ab und zu im Tempel war. Das gehörte sicher so. Ja, wer Gott suchte, ging zum Tempel. Aber was er nicht beeinflussen konnte, und wir in unserem Leben ja heute auch nicht, dass er am richtigen Ort zur richtigen Zeit ist. Das können wir nicht beeinflussen, oder? Dazu braucht es die Führung des Heiligen Geistes. Es nützt nicht, sich auf sein biblisches Wissen zu verlassen und dann die eigenen Schritte selbst zu planen. Biblisches Wissen ist gut, aber es ist nicht alles. Ja, dann stimmt dann mal der Ort nicht, wenn die Zeit wäre. Ein andermal ist man zur falschen Zeit am richtigen Ort. Manchmal vertut man sich ganz. Weil sich Simeon aber der Führung des Heiligen Geistes anvertraut, ja, man könnte auch sagen, sie erkennt und ihr auch folgt, kommt es nun zur entscheidenden Begegnung zwischen dem Erwartenden, dem Simeon, und seinem Erlöser, nämlich Jesus. Und das ist eigentlich das eigentliche Weihnachtswunder, finde ich. Das eigentliche Weihnachtswunder. Ich habe am Anfang gesagt, dass man Weihnachten Fest des Heiligen Geistes bezeichnen könnte, und hier liegt der Grund dafür. Wie wohl hat Simeon in der Masse der Tempelbesucher erkannt, wen er da treffen muss? Die waren ja nicht zu dritt dort oder zu viert. Ja, es gab sicher an jedem Tag dort im Tempel eine Menge Elternpaare, die ihre Neugeborenen vor Gott brachten. Das war ja Pflicht. Ja, um für sie zu opfern, das Erstopfer, ne, müssen gleich zwei Tauben oder sowas. Und Maria und Josef stachen sicher durch nichts Sichtbares jedenfalls, aus der Menge heraus. Ne? Ich vermute mal, wir dürfen uns nicht auf diese Altarbilder verlassen, wo die immer so einen Heiligenschein haben. Ne? Hatten die damals nicht. Da waren unglaublich viele Menschen um sie herum, die nichts weiter in ihnen sahen als genau das, was sie zu sein schienen. Ein unbedeutendes Paar aus der galiläischen Provinz, die ihren Sohn wie üblich zur Beschneidung gebracht haben. Und warum sollte irgendjemand Aufhebens um sie machen? Und doch erkennt Simeon in ihnen und vor allem in ihrem Kind die Erfüllung seines Sehnens. Er erkennt in Jesus den Trost Israels bzw. die Rettung Israels. Das ist nicht menschlich erklärbar, oder? Also für mich ist das nicht erklärbar. Woher wusste Simeon also, dass genau dieses Kind der versprochene Retter ist? Weil es ihm der Geist Gottes gesagt hat, oder? Das ist die einzige Erklärung. Er wühlt sich da durch die Massen, steht vor Maria und Josef mit ihrem Kind und weiß, das ist der versprochene Retter. Die Verheißung hat sich hier erfüllt, deine Lebensvision. Und er konnte das nur erkennen, weil er aus dem Blickwinkel Gottes auf Jesus geschaut hat. Alle anderen, ne, außer Hannah dann später danach, ja, die schauten auf dieses Kind aus dem menschlichen Blickwinkel. Ja, das gehörte sich so, man bringt sein Neugeborenes vor einen Tempel, ne, und Beschneidung und so. Blickwinkel von Menschen. Simeon hatte den Blickwinkel Gottes durch den Heiligen Geist und ihn sah in Jesus den Retter. Deshalb, ihr ahnt es sicher, möchte ich also Advent und Weihnachten als Fest des Heiligen Geistes bezeichnen. Nur durch den Geist Gottes können wir sehen, was da Überwältigendes, Weltbewegendes und Unvorstellbares eigentlich passiert ist. Gott kommt selbst in seinem Sohn zu uns, um uns zu retten, sein Reich zu bauen und uns dort hinein, wenn wir denn wollen, zu führen. Das kann man nur im Blickwinkel Gottes erkennen, durch den Heiligen Geist. Denn wer sonst würde wohl in diesem unbedeutenden Kind das Heil sehen, das Licht für die Völker, ja, so wie es Simeon zitiert. Und er zieht damit die Verheißung Gottes aus Jesaja 52 in unserer Realität. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt, ja, hat aufgekrempelt, vor den Augen aller Nationen und alle Enden der Erde sehen die Rettung unseres Gottes. Es geht nur im Blickwinkel Gottes. So stellt sich zu diesem Fest, Advent, Weihnachten, eine wichtige Frage, uns und jedem Menschen. Welchen Blickwinkel nehme ich ein? Der menschliche Blickwinkel ist durchaus verlockend. Ja, Weihnachtsrummel, Familienfeier, Räucherkerzen, Tradition, Geschenke. Alles nicht schlecht, oder? Wir gönnen uns auch mal so ein bisschen zum Jahresende etwas Ruhe. Ne? Und wenn die Kinder nach Hause kommen, beziehungsweise zu Hause sind und so. Der menschliche Blickwinkel ist durchaus verlockend. Und es gibt sicher auch ein wohliges Gefühl, so über einen Jahreswechsel. Die Frage ist, hilft das für unser Leben? Was ist am 2. Januar? Für das Lebensziel, um dort anzukommen, wofür wir geschaffen sind, in der Ewigkeit Gottes, da muss ich einen anderen Blickwinkel einnehmen. Den Blickwinkel des Heiligen Geistes. Um zu erkennen, dass Jesus mehr ist als ein guter Mensch vor 2000 Jahren, ein gescheiterter Sozialrevolutionär oder niedlicher Säugling zwischen Ochs und Esel. Nur im Heiligen Geist erkennen wir, Jesus ist der versprochene Retter, der sich selbst geopfert hat, für unsere Schuld, auferstanden dann auch und jetzt sitzen zur Rechten Gottes. Und nur durch die Offenbarung im Heiligen Geist können wir seinem Ruf folgen und mit ihm dann auch das Leben in Fülle haben, nachdem Simeon so sehr Sehnsucht hatte. Wir können es erfahren. Und das ist die Herausforderung in dieser Zeit von Advent und Weihnachten, dem Heiligen Geist folgen, Gottes Stimme hören und uns ganz darauf verlassen, dass Jesus uns gut führt. Amen.